Unsere Mission ist ja, dass Menschen mit Behinderungen in allen Redaktionen mitarbeiten können sollen. Weil es eben nicht Inklusion ist, wenn man ein Sonderprojekt schafft. Inklusion ist, wenn man die Strukturen so ändert, dass alle mitmachen können. Und das möchten wir, dass im Medienbereich passiert.
Da ist der Podcast «Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Mein Name ist Lotte Verhagen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Kontrast». Ich glaube, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Also wer ihr seid, was macht ihr überhaupt, was ist andererseits, dass ihr einfach mal ein bisschen erzählt, wie ist das überhaupt entstanden?
Andererseits ist ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Das heißt, wir machen Magazinjournalismus. Das ist Journalismus, der nicht tagesaktuell ist und sich viel Zeit in der Recherche, also im Rausfinden von neuen Dingen lässt. Und der Journalismus wird immer von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gemacht. Und das, was unseren Journalismus eben auch besonders macht, ist, dass er dazu da ist, eine Behinderung zu erklären. Also, dass man Behinderung verstehen lernt als gesellschaftliches Phänomen. Und unser Team besteht gerade aus ungefähr 20 Menschen, die alle auf Honorarbasis mitarbeiten und von denen ungefähr die Hälfte eine Behinderung hat. Ich bin Clara, ich arbeite schon länger bei andererseits. Ich gehöre auch zu dem Team, das das Projekt mitbegründet hat und arbeite jetzt in der Geschäftsführung gemeinsam mit Lukas, kümmere mich um Strategie, Finanzierung. Ich bin aber eigentlich auch Journalistin und habe da vor allem Magazinjournalismus gemacht, bevor ich quasi begonnen habe, bei andererseits zu arbeiten.
Ich bin Leonie, ich bin Autorin bei andererseits. Ich bin seit September mit dabei und ja, habe andererseits gefunden, weil ich eine Redaktion gesucht habe, in der ich meine Arbeit auch ausüben kann. Ich habe 2022 das Deutsche Journalistenkolleg in Berlin abgeschlossen und habe seitdem eine Redaktion gesucht, wo es passt. Und dann habe ich andererseits gefunden und seitdem bin ich ganz glücklich.
Okay, super. Und magst du vielleicht gleich bei diesem Start mal ansetzen? Also wie seid ihr dazu gekommen, andererseits zu gründen?
Es hat als ehrenamtliches Projekt begonnen und da auch sehr als Experiment. Also wir waren damals 3 freie Journalistinnen und 4 Menschen mit Behinderungen, die eben gerne Journalistinnen werden wollten oder das ausprobieren wollten und haben quasi versucht, wie kann inklusiver Journalismus funktionieren. Damals waren das auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, eigentlich nur, die da dabei waren. Genau, und dann hat sich das Projekt Stück für Stück weiterentwickelt, bis wir dann eben beschlossen haben, wir möchten das auch als eigenes Medium finanzieren. Und dazu haben wir ein Crowdfunding gemacht, 2022. Das heißt, der Anfang war im Ehrenamt, war sehr offen und sehr so, probieren wir mal, schauen wir, wie das funktioniert. Und daraus wurde eben nach und nach das, was das Projekt heute ist.
Mhm. Und Leonie, magst du vielleicht auch von deinem Start bei andererseits mal erzählen? Also wie bist du vielleicht auch darauf gestoßen und wie waren so deine ersten Arbeitstage da?
Mein Start bei andererseits ist ungefähr so abgelaufen, dass ein Freund mich auf das Instagram-Profil von andererseits aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hier, bewerb dich da mal, ich glaube, das ist was für dich. Und dann habe ich mich dort beworben und bin dann auch mit der Redaktionsleitung in Kontakt getreten und war dann bei der ersten Redaktionssitzung praktisch über Zoom mit dabei. Und ja, seitdem bin ich fester Bestandteil des Teams.
Und wie sieht so ein Arbeitsalltag für euch aus?
Also bei mir ist es so, dass ich aus dem Homeoffice arbeite, weil ich sitze ja eigentlich gar nicht in Österreich, ich wohne in Deutschland und das Coole ist, dass ich praktisch morgens aufwache, jeden Tag im Homeoffice arbeite und gar nicht so wirklich weiß, was passiert über Tag, was kommen für Anfragen rein, was kommen für Telefonate rein. Jeder Tag ist praktisch bei mir anders und abwechslungsreich und das ist das Besondere daran.
Genau, und wir haben gerade in der Redaktion außer unserer Chefredakteurin keine Person angestellt. Das heißt, alle, die mitarbeiten, machen das sozusagen mal mehr, mal weniger. Und das heißt, es sieht auch für jeden der Arbeitsalltag ein bisschen anders aus. Und Leonie arbeitet aber gerade in einer ganz großen Recherche, wo wir jetzt auch noch nicht so super viel verraten dürfen.
Genau.
Aber Leonie, vielleicht magst du ganz kurz erzählen.
Ja, also ich recherchiere praktisch. Wir suchen zurzeit betroffene Personen und ich bin mit ganz, ganz vielen Menschen in Kontakt und ja, das macht natürlich die Arbeit intensiv und abwechslungsreich, weil man auch nicht weiß, wann kommen welche Antworten rein, wie koordiniert man Termine und so. Aber es macht ganz viel Spaß, auch da auf nicht ungeplante Sachen halt zu stoßen und neue Sachen rauszufinden. Und so sieht im Moment das Projekt aus, an dem ich arbeite.
Klingt spannend und sind wir sicher gespannt, was dann dabei rauskommt. Clara, du hast jetzt schon ein bisschen so angetönt, also nicht alle sind bei euch angestellt. Wie läuft denn so die Finanzierung? Also ich meine, Journalismus ist an sich schon ein schwieriges Feld, sich da zurechtzufinden, aber besonders eure Redaktion, also wie stellt ihr da sicher, dass alles finanziert wird?
Na ja, noch eher so Mittel, also uns gibt es ja auch erst relativ kurz, also die GmbH gibt es jetzt seit 1,5 Jahren, das heißt, das ist ein sehr kurzer Zeitraum, um jetzt wirklich zu sagen, wir sind also finanziell stabil aufgestellt, das sind wir leider einfach noch nicht. Was aber vielleicht kurz zum Thema Bezahlung uns einfach sehr wichtig ist, ist, dass bei uns Leute quasi nach Tätigkeit unterschiedlich bezahlt werden und nach Rolle, aber nicht danach, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, weil es ja so ist, dass in Werkstätten es sehr oft so ist, dass die Menschen ohne Behinderung sozusagen die BetreuerInnen sind und bezahlt werden und die Menschen mit Behinderung nicht bezahlt werden und ein Taschengeld bekommen. Und das ist etwas, wo sich unser Team und an der Entscheidung waren eben vor allem auch Menschen mit Behinderungen beteiligt, dagegen entschieden hat. Also das ist etwas, das wir nicht möchten. Bei uns werden nie für dieselbe Arbeit Menschen ohne Behinderung schon bezahlt und Menschen mit Behinderung nicht, wenn die gemeinsam zum Beispiel an einem Text schreiben. Und dann werden die für denselben Aufwand auch gleich bezahlt. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Rollen und quasi in meiner Rolle zum Beispiel ist gerade leider keine Person mit Behinderung. Also da haben wir definitiv auch noch zu arbeiten. Also wir sind gerade dabei, eine eigenständige, hoffentlich stabile Finanzierung aufzubauen. Das ist quasi meine Arbeit, gemeinsam mit Lukas eben. Und da arbeiten wir gerade sozusagen an zwei Standbeinen. Das eine und das wichtigste und für uns auch eben irgendwie zentrale Standbein sind Abonnentinnen. Also man kann uns monatlich oder jährlich abonnieren und das ist für uns die wichtigste Einkommensquelle und ist uns auch langfristig sehr, sehr wichtig, dass es die wichtigste Einkommensquelle bleibt, weil wir eben kritisch und unabhängig recherchieren möchten. Genau, und der zweite Geschäftszweig, den wir gerade versuchen aufzubauen, ist, wir werden ab März ein Printmagazin in leichter Sprache herausbringen. Leichte Sprache ist quasi eine Sprache, die ohne komplexe Satzstrukturen auskommt. Und genau, leichte Sprache brauchen Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch alte Menschen und Menschen, die gerade erst Deutsch lernen. Und es gibt im deutschsprachigen Raum eigentlich kein unabhängiges journalistisches Angebot für diese Zielgruppe. Und dieses Heft soll werbefinanziert sein, großteils, weil das eben für die Zielgruppe unbedingt gratis sein soll. Das heißt, quasi Werbefinanzierung wird wahrscheinlich ein zweites Standbein. Das Wichtigere, das Größere und das für uns ganz Essentielle ist aber eben Abonnentinnen.
Da hast du jetzt viele spannende Punkte angesprochen. Ich nehme nochmal Bezug darauf, dass du gesagt hast, ihr bezahlt alle Mitarbeiter im Prinzip gleich, halt unterschiedlich je nach Tätigkeit und Rolle. Das finde ich ultra wichtig und kann mir aber vorstellen, dass ihr da vielleicht auch auf Herausforderungen stößt. Also erfahrt ihr da Gegenwind oder habt ihr da Probleme, das irgendwie zu verteidigen? Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Ich habe eher das Gefühl, dass das der Grund ist, warum Menschen uns unterstützen. Also dass das quasi der einzige Grund ist, warum andererseits funktioniert, weil wir ja versuchen, ein Modell dafür zu sein, wie es anders sein kann. Und deshalb müssen wir Dinge sogar anders machen. Also ich habe eher das Gefühl, genau, das ist das, was uns dahin bringt, wo wir sind.
Wie siehst du das, Leonie? Also gibt es da irgendwie Herausforderungen in Bezug auf deinen Job?
Also es ist insofern eine Herausforderung für mich persönlich, weil ich ja freiberuflich tätig bin, aber sozusagen die Honorare noch nicht zur kompletten Unabhängigkeit reichen. Also ich muss dann immer sozusagen verschiedenen Ämtern und Behörden zum Beispiel offenlegen, wie viel ich gerade verdient habe. Und das ist für mich schon irgendwie ein emotionaler Stress, wenn dann irgendwie auch Geld teilweise gestrichen werden könnte oder eine Vermögensüberprüfung stattfindet. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Deshalb wünsche ich mir einfach, dass ich in Zukunft, ja, durch meine freiberufliche Arbeit wirklich so viel verdienen kann, dass ich nicht mehr von Behörden und Institutionen geldmäßig abhängig bin. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Herausforderung.
Vielleicht ergänze das. Die ist sehr strukturell. Also die hat ganz viel mit dem System, in dem wir leben, zu tun. Weil einerseits ist es so, dass die allermeisten Menschen mit Behinderungen erstmal, wenn sie quasi bei andererseits beginnen, von Sozialleistungen abhängig sind. Und das hat damit zu tun, dass es ein exklusives Schulsystem gibt und einen exklusiven Arbeitsmarkt. Und dann sozusagen haben wir eben das Finanzierungsproblem, dass die allermeisten Autorinnen mit Behinderung bei uns jetzt von dem, was sie bei uns bekommen, zumindest langfristig nicht leben können. Also das alleine reicht quasi nicht. Und da, glaube ich, ist dann halt wieder das Problem, dass das nicht vorgesehen ist. Zum Beispiel viele, die bei uns mitarbeiten, die wurden auch als arbeitsunfähig eingestuft. Das heißt, die bekommen auch gar keine Förderung vom österreichischen Arbeitsamt. Und es ist, den Einstieg in den Journalismus habe ich geschafft, weil ich neben meinem Studium und neben einem anderen Beruf, den ich hatte, ein bisschen geschrieben habe. Und das ist die Geschichte der allermeisten Journalistinnen. Die steigen genauso ein. Und es wird für Menschen mit Behinderungen halt eigentlich unmöglich gemacht, weil wenn sie was dazu verdienen, müssen sie das dann halt abgeben. Und um sich selber zu erhalten, muss man dann halt sehr viele Aufträge haben. Und dann vergeben die meisten Redaktionen im deutschsprachigen Raum leider kaum oder nur sehr schwer Aufträge an Journalistinnen mit Behinderung. Das heißt, man bekommt da richtig viele Steine in den Weg gelegt. Und wir versuchen da dagegen zu arbeiten, aber es ist leider innerhalb der bestehenden Strukturen wirklich sehr schwierig, das zu schaffen. Genau.
Aber ich glaube, ihr setzt da einen guten Anfang, wenn ihr da wirklich Wert drauf legt und alle Leute gleich bezahlt. Also ich finde das einen mega wichtigen Punkt und auch deinen Wunsch, Leonie, dass das viel weniger Hürden mit sich bringt. Das finde ich mega wichtig, dass ihr das jetzt auch mal sagt. Ich glaube, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, ist alles ein ähnliches System. Und da könnt ihr wirklich so ein bisschen eine Vorreiterrolle auch übernehmen. Auch wenn es jetzt für die Finanzierung gesehen schon noch herausfordernd ist, finde ich es mega wichtig, dass ihr das so weitermachen könnt.
Man kann halt nur etwas bewegen, wenn man einen Stein ins Rollen bringt.
Unbedingt, ja. Und was habt ihr das Gefühl, wenn du das gerade schon so sagst, hat sich denn schon was verändert so in Bezug auf die Journalismuswelt? Also jetzt seid ihr gut 3 Jahre unterwegs. Also konntet ihr da schon etwas verändern?
Wie siehst du das, Leonie?
In Bezug auf Inklusion ist es tatsächlich so, dass ich auch in meinem Umfeld in Bezug auf meine Arbeit, sei es jetzt in der Freizeit oder auch wenn jemand einen Rat braucht oder so, auch über Social Media, dass ich tatsächlich schon mehr einbezogen werde und tatsächlich auch mich mittlerweile ganz gut vernetzen kann, was das betrifft, und dann auch öfter mal um Rat gefragt werde, wie kann man dies und jenes noch besser gestalten, wie siehst du das und so. Und insofern denke ich, dass sich schon was verändert.
Also ich glaube, es gibt natürlich andere Projekte, aber es gibt einfach sehr wenige. Und es gibt wenige, die aus dem Journalismus heraus gegründet wurden oder kein anderes, das ich kenne, das von Journalistinnen mitgegründet wurde. Und deshalb haben die dann ein bisschen eine andere Ansprache, andere Projekte. Also ich glaube, wir bringen da schon viel weiter in Bezug auf Kritik am Journalismus, die auch gehört wird. Also es gibt immer noch leider viel zu wenige Orte im Journalismus, aber immerhin gibt es jetzt anderes als sozusagen. Und immerhin gibt es ein paar Medien, mit denen wir im Gespräch sind und Kooperationspartner und Anlaufstellen für großartige Journalistinnen wie Leonie. Genau, und ich habe schon das Gefühl, dass das zumindest in vielen Redaktionen ein bisschen Bewusstsein für das Thema schafft, das davor nicht da war. Genau, wir haben ja auch gerade eine Recherche zu Ausgleichstaxe in Österreich veröffentlicht, wo es auch um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Redaktionen ging. Und da hat man dann gesehen, dass halt die allermeisten Redaktionen die Beschäftigungspflichten auch nicht erfüllen. Und da weiß ich einfach von ja bekannten Journalistinnen in meinem Netzwerk, dass darüber schon intern viel diskutiert wurde. Also einerseits die Berichterstattung über das Thema, aber andererseits auch einfach Vernetzung führt auf jeden Fall dazu, dass sich da ein bisschen was tut. Natürlich viel zu langsam und viel zu wenig, aber es tut sich was.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sich überhaupt etwas tut. Ja, jetzt hast du schon mal so deine eure Recherchen und Dokus angesprochen. Da würde ich gerne auch noch mal so auf die Doku das Spendenproblem eingehen, weil das war ja eines, das doch relativ große Wellen geschlagen hat. Mögt ihr vielleicht kurz erklären, um was es da ging und was ihr da alles aufgedeckt habt?
Also ich habe das halt nur über Social Media wahrgenommen, weil es die Sendung, also das Licht ins Dunkel, in Deutschland kennt man das so nicht. Und deswegen habe ich da vorher noch nie von gehört, weil jetzt das Spendenproblem ist auch vor meiner Zeit bei Andererseits entstanden. Deshalb kann ich jetzt nur so von außen betrachtet sagen, wie ich es wahrgenommen habe. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird, weil wenn man das in Deutschland schon gar nicht so kennt, dann ist es, denke ich, umso wichtiger, dass man auch darauf dann aufmerksam macht. Und es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Arbeit, die Andererseits da ohne mich gemacht hat, weil sonst wären diese Missstände gar nicht aufgekommen. Und ich bin jetzt auf jeden Fall noch mal mehr stolz, Teil von Andererseits zu sein, weil wir so großartige Dinge schaffen können.
Genau, und falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, es geht darin um eben die größte Spendenaktion Österreichs. Die heißt Licht ins Dunkel und stellte bis letztes Jahr Menschen mit Behinderungen auf eine sehr veraltete Art dar, weil sie eben Spenden für sie sammelt. Und zwar ganz massiv damit, dass eben es darum geht, dass das Menschen sind, die Pech in ihrem Leben haben und die deshalb Hilfe brauchen. Und das ist ein Narrativ, das die österreichische Behindertenrechtsbewegung seit über 20 Jahren scharf kritisiert. Und das, was wir gemacht haben 2022, ist diese Kritik einfach zu erzählen in einem Film und zu argumentieren, warum ist das ein Problem und eben auch aufzudecken, wie Politikerinnen und Politiker diese Zeit nutzen, um sich zu inszenieren. Und dass es eben oft PolitikerInnen sind, die Kürzungen im sozialen Bereich machen. Und deshalb war es für uns auch wichtig, das irgendwie als erstes großes Thema anzugehen und zu zeigen, dass damit einerseits der Staat Aufgaben auslagert, also quasi SpenderInnen spenden Geld für Dinge, die eigentlich Grundbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen sind. Und gleichzeitig inszenieren sich PolitikerInnen dort als WohltäterInnen. Und was sehr schön ist, ist eben, dass, wie Leonie auch erzählt hat, die Doku sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es wurde dann sehr, sehr viel über Licht ins Dunkle diskutiert in Österreich. Und das Konzept wurde dieses Jahr auch angepasst. Also es wurden erstmals PolitikerInnen auch innerhalb der Sendezeit kritische Fragen gestellt. Weil normalerweise war das eher so, dass die dann erzählen, was sie zu Weihnachten vorhaben. Und das gab es in der Form dieses Jahr viel weniger. Und da sind wir natürlich schon sehr stolz, dass wir da auch real etwas an den Strukturen ändern konnten.
Ja, ich glaube, da könnt ihr auch auf jeden Fall stolz drauf sein, dass das nicht einfach bei so einem großen Thema etwas zu bewirken. Also die Doku spricht ja viele strukturelle Probleme an. Ich meine, so Galas und so Spendenaufrufe gibt es ja überall, also auch Deutschland und die Schweiz. Und da geht es ja immer irgendwie darum, Mitleid zu erregen. Also so das Schicksal eines Menschen mit einer Beeinträchtigung irgendwie in den Fokus zu stellen und darüber dann eben möglicherweise Spenden zu sammeln. Und vielleicht losgelöst von dieser Doku, wie seht ihr das so mit diesem Schicksalshaften und mit diesem Leiden in den Fokus stellen im Journalismus? Also begegnet euch das häufig oder ja, wie ordnet ihr dieses Thema ein?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich es tatsächlich öfter wahrnehme, noch in Zeitungsartikeln oder auch in Online-Artikeln, gerade wenn es darum geht, reißerische Überschriften zu schreiben. Aber ich finde das immer so schrecklich, weil klar gibt es Leute, die haben eine Krankheit und damit sind auch dementsprechende Probleme verbunden, aber man leidet ja nicht unbedingt. Also gerade diese Sprachverwendung von dem Wort leiden finde ich ganz, ganz unangebracht, weil nicht jeder leidet, sondern man lebt halt mit der Krankheit oder der Beeinträchtigung und dementsprechend finde ich das unangebracht und nicht mehr zeitgemäß eigentlich so.
Das finde ich einen mega wichtigen Punkt, den du da sagst. Und also, wie gehst du dann damit um, wenn du das jetzt liest? Oder hast du alternative Vorschläge, was man stattdessen sagen könnte?
Ja, einfach, dass ich die Leute darauf aufmerksam mache oder auch dann Redaktion anschreibe und dann sage, eine Möglichkeit der verbesserten Formulierung wäre, man lebt damit, obwohl natürlich in Relation zu dem Wort leiden, das Wort leben etwas langweiliger klingt natürlich, wenn man jetzt so reißerische Überschriften betrachtet. Also man versucht es ja dann auch immer an den Leser, an das Publikum zu bringen, aber dementsprechend sollte man das halt einfach irgendwie relativieren, weil es ist halt faktisch falsch.
Auf jeden Fall, das bringt es auf den Punkt. Hast du da Ergänzungen, Clara, oder wie geht ihr da in der Redaktion allgemein mit um?
Ja, also eben uns geht es einfach darum, die Perspektive von Menschen mit Behinderungen in den Fokus zu rücken. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema, aber worin sich eben einfach alle einig sind, ist, dass ein Leben mit Behinderung sehr unterschiedlich sein kann und dass es eben vielfältig ist und dass es sicher nicht reduzierbar ist auf die Behinderung. Aber vor allem geht es uns eben darum, Menschen mit Behinderung mitreden zu lassen in der Diskussion um ihre eigene Darstellung und dass das nicht immer Menschen ohne Behinderung entscheiden.
Mhm. Und erfahrt ihr da irgendwie Vorwürfe eurer Redaktion gegenüber, dass man euch vorwirft, ja eben ihr beschäftigt Menschen mit Beeinträchtigungen und ihr wollt damit eigentlich nur irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen. Also gibt's da irgendwie so Vorwürfe oder nicht?
Natürlich. Wir sind vor allem junge Frauen im Internet, die Dinge sagen. natürlich, Menschen mit Behinderung sind bei uns sichtbar. Also ich bin sehr dankbar, dass wir eine Redaktion sind, die das dann abfängt, dass nicht Einzelpersonen mit Behinderung von Hass und Gewalt betroffen sind bei uns, sondern eben die Redaktion. Aber natürlich gibt es Menschen, die uns vorwerfen, die wahnsinnig ableistische Dinge sagen. Aber ich habe halt das Gefühl, wenn ich darauf warten würde, immer von allen ernst genommen zu werden, und dass das irgendwie immer alle gut finden, dann ja, hätten wir anderes jetzt nicht begonnen, hätten wir auch sonst nichts gemacht. Also ich glaube, das Projekt wird natürlich langsam erst ernst genommen. Also mir persönlich macht das relativ wenig aus, weil ich das Gefühl habe, es geht da einfach um ein so wichtiges Thema und wer das nicht verstehen möchte, also wir haben genug Menschen, die Lust haben, uns zuzuhören, uns cool finden und uns unterstützen. Wir sind glücklicherweise nicht darauf angewiesen, die zu überzeugen, die es eh nicht hören wollen. Es ist halt leider das Internet. Also das ist natürlich Thema.
Siehst du das auch so, Leonie, oder hast du da andere Erfahrungen?
Also ich sehe es auch so tatsächlich, weil auch einfach noch bei vielen diese Unwissenheit besteht, wie gehe ich damit um? Es gibt immer noch in der Gesellschaft unglaublich viele Menschen, die Berührungsängste haben, die sich dann auch vielleicht, die dann nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen und dann vielleicht irgendwie was Falsches sagen, aber es gibt natürlich auch dann die Art von Menschen, die dann ablästige Anmerkungen machen, wie mein Lieblingsbeispiel ist immer gute Besserung. Das ist das krasseste Beispiel, was ich sozusagen in meinen Social-Media-Kanälen immer lese, weil es ist deshalb ablästig, weil es wird nicht besser. Also ich habe zwar eine Beeinträchtigung und ein Handicap, mit dem ich leben muss, aber ich bin nicht krank. eine Krankheit ist ein vorübergehender Zustand, der sich verändert. Und dieser kann besser werden. Und deshalb wünscht man gute Besserung. Aber nicht, wenn man, so wie ich, mit einem Handicap sozusagen geboren ist, was nicht progressiv ist. Und dementsprechend finde ich diese Anmerkung mit dem gute Besserung unangebracht.
Ein treffendes Beispiel, wie Leute im Internet einfach Sachen falsch verstehen können. Und klar gibt es immer diese Hater, auf die muss man sowieso nicht eingehen, das, was du gesagt hast, Clara.
Ja.
Aber auch das, also viele Leute wissen ja auch gar nicht, was sie dann sagen sollen. Also ich finde es super, Leonie, dass du dann auch das so aufklärst und erklärst, warum es gute Besserung eben nicht angebracht ist. Weil eben viele wissen gar nicht, was sie überhaupt sagen sollen und haben das Gefühl, mit einem gute Besserung meinen sie es ja eigentlich gut.
Ja, das merke ich auch immer wieder, aber dann passt's halt am Ende doch nicht.
Ja, genau.
Ja.
Sozusagen das, worum es darin ja geht, ist ein bisschen die Art, wie man Menschen mit Behinderungen begegnet. Und das ist, sehe ich ganz klar als Person ohne Behinderung, auch aus Verantwortung von Personen ohne Behinderung, sich eben aktiv mit diesen Perspektiven auseinanderzusetzen und zu sagen so, okay, wie geht es denn jemand mit Behinderung? Einmal richtig Empathie zu entwickeln, wie ist das denn, wenn jemand eine Behinderung hat? Und zwar quasi nicht Empathie im Sinne von Mitleid, sondern sich wirklich in die Lebenssituation von jemandem reinzuversetzen. Und dann kommt man auch nicht mehr auf die Idee, gute Besserung zu sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worum es geht, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, Leonie, was du dazu meinst.
Ja, also auf jeden Fall. Ich bin immer der Meinung, dass ich mit meiner Behinderung halt die Gesellschaft sozusagen bereichern kann und auch irgendwie, dass die Leute dann einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und eine Behinderung ist definitiv nichts Schlechtes. In meinem Fall bin ich so auf die Welt gekommen, wie ich bin. Und ich kann daran nichts mehr ändern und muss halt das Beste daraus machen, jeden einzelnen Tag.
Ja, danke für diese Erklärung. Also ich finde gerade diesen Perspektivwechsel oder diesen Blickwechsel mega gut. Und ich glaube, das gelingt euch immer wieder sehr, sehr gut. Also gerade in euren Berichten oder auch in euren Dokus versucht ihr das ja immer aus einem Blickwinkel zu präsentieren, dass es auch alle verstehen und gar nicht mal auf Angriff zu gehen und irgendwie Leute zu sagen, was sie alles falsch machen, sondern wirklich auf diese aufklärerische Arbeit. Und das, finde ich, bringt ihr sehr gut rüber. Ja, wir kommen schon langsam so gegen das Ende. Was mich noch interessieren würde, ist aber, ob ihr denn ähnliche Redaktionen irgendwie in Deutschland oder in der Schweiz kennt, die das auch so machen, wie ihr das macht.
Also ich kenne schon einige Projekte, die aber alle ein bisschen anders arbeiten wie wir, die neuen Narrative in Deutschland. Da arbeiten auf jeden Fall auch Menschen mit Behinderungen mit, soweit ich weiß, aber keine Menschen ohne Behinderung. Dann in der Schweiz weiß ich von einigen Projekten, die in Werkstätten stattfinden, die dann quasi halt nicht unabhängig recherchieren können, aber wo eben auch Menschen mit Behinderungen sich da ausprobieren können. Ja, es gibt Ohrenkuss auch in Deutschland, wo Menschen mit Down-Syndrom schreiben. Also es gibt schon vereinzelte Projekte, aber es gibt einfach viel zu wenig Möglichkeiten. 18% der Menschen im deutschsprachigen Raum sind von Behinderung betroffen. Und vor allem geht es uns ja auch darum, nicht Einzelprojekte zu schaffen. Also dass nicht nur andererseits der einzige Ort für Journalismus ist, sondern unsere Mission ist ja, dass Menschen mit Behinderungen in allen Redaktionen mitarbeiten können sollen. Und dafür setzen wir uns ja auch dezidiert ein, da Kooperationen und Möglichkeiten zu schaffen. Weil es eben nicht Inklusion ist, wenn man ein Sonderprojekt schafft, sondern Inklusion ist, wenn man die Strukturen so ändert, dass alle mitmachen können. Und das möchten wir, dass im Medienbereich passiert.
Also ich muss sagen, ich hatte Glück, dass mein bester Freund mir das vorgeschlagen hat, weil ich habe ewig gesucht, bis ich ansatzweise so eine Redaktion gefunden habe, die wie andererseits arbeitet. Und dementsprechend fehlt's halt noch an Inklusion. Und das ist auch etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass andererseits für viele ein Beispiel wird, wie man Inklusion noch besser leben kann und dass man einfach die Vielfältigkeit der Menschen als Bereicherung betrachtet und nicht als das Anderssein, weil was ist schon normal? Deswegen das Wort normal mag ich eigentlich gar nicht.
Ich mag es auch nicht. Ich finde es schön, so die Aussicht darauf, dass andererseits natürlich wächst, aber dass ihr eigentlich ein Vorbild seid für andere Redaktionen, dass es so zur Normalität werden kann. Beziehungsweise eben nicht zur Normalität, sondern zur Gewohnheit, sagen wir es so. Ja, zum Abschluss, wohin geht die Reise mit andererseits? Was habt ihr geplant? Was steht noch an? Was dürfen wir von euch noch sehen und hören?
Ja, wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang von diesem Projekt erzählt. Das wird wahrscheinlich so Anfang, vielleicht auch Mitte Mai, je nachdem, wie wir durchkommen. Aber es wird da noch was von uns kommen, auch von uns als Projektgruppe, und darauf freue ich mich jetzt schon.
Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt in den nächsten Monaten, die Recherche, bei der Leonie mitarbeitet. Und was davor noch passiert, ist eben die Veröffentlichung von unserem ersten Magazin in leichter Sprache, das auch an alle Abonnentinnen ausgeschickt wird. Also wenn man andererseits abonniert, bekommt man das Magazin quasi automatisch zugeschickt. Und da freuen wir uns auch sehr drauf und sind sehr, sehr gespannt, wie da das Feedback ist.
Ja, cool. Also da freuen wir uns auf jeden Fall über diese Projekte.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Da ist der Podcast Kontrast. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, meldet euch gerne unter kontrast@ost.ch. Der Podcast Kontrast wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von Redtag.